Also eine Liquid Biopsy heißt, dass man aus Körperflüssigkeiten, vornehmlich Blut, aber mittlerweile weiß man, dass das auch im Urin oder im Speichel oder anderen Körperflüssigkeiten möglich ist, Tumorspuren analysieren kann. Und die Vision wäre schon, wenn man zur gesunden Untersuchung geht, macht man einen Bluttest und dann hat man quasi die Information, ob man einen Tumor hat oder nicht.
Sie hören den Hörgang MedUni Graz. Den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den gefürchtetsten Krebsdiagnosen. Nicht unbedingt, weil er besonders häufig ist, sondern weil er oft erst spät erkannt wird und die Prognose meist schlecht ist. Warum das so ist, darüber spreche ich nun mit einer ausgewiesenen Expertin auf dem Gebiet der Krebsfrüherkennung, Frau Professor Dr. Ellen Heitzer. Sie arbeitet am Diagnostik- und Forschungsinstitut für Humangenetik an der MedUni Graz und forscht dort zum Thema Liquid Biopsies. Was das ist und wie es künftig die Früherkennung von Tumoren erleichtern soll, wird sie uns gleich erzählen. Willkommen, Frau Professor Heitzer. Hallo nach Graz.
Hallo, danke für die Einladung.
Starten wir gleich beim Thema Pankreaskarzinom, also dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dieser gilt als besonders gefährlich. Wieso?
Im Prinzip ist es so, dass Pankreaskarzinome sehr lange unbemerkt wachsen. Und dann können sie auch noch sehr früh streuen, das heißt zu Metastasierung führen. Und deshalb werden sie auch sehr oft erst entdeckt, wenn eine heilende Operation dann letztlich gar nicht mehr möglich ist. Und häufig ist auch so, dass die dass diese Tumore auch anatomisch versteckt sind. Und kleine Tumore machen sehr selten Symptomatik, sodass man es einfach immer erst zu spät erkennt.
Wie viele Menschen erhalten denn in Österreich pro Jahr diese Diagnose?
Laut der Statistik Austria hat es im Jahr 2023 1982 Neuerkrankungen gegeben. Das ist ziemlich gleich verteilt auf Männer und Frauen. Wenn man aber die Prävalenz betrachtet, also das wäre die Anzahl der Patienten und Patientinnen, die mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gelebt haben im Jahr 2023, dann waren das ein bisschen über 3600, was jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Prostata oder Brustkrebs relativ wenig ist, wo man zum Beispiel über 80.000 beziehungsweise über 90.000 Betroffene hat. Das hat jetzt einerseits damit zu tun, dass Prostata und Brustkrebs viel häufiger sind, aber andererseits auch damit, dass die 5-Jahres-Überlebensrate beim Bauchspeicheldrüsenkrebs sehr, sehr gering ist, nämlich weniger als 10%, während man mit Prostata oder Brustkrebs relativ lange leben kann.
Sie haben jetzt eben bestätigt, dass diese Krebsart sehr oft in einem späten Stadium entdeckt wird. Gibt es grundsätzlich überhaupt keine typischen Frühzeichen, auf die man achten könnte?
Also es gibt nicht wirklich irgendwelche Frühzeichen. Also wenn man ein Melanom hat, dann sieht man das oberflächlich offensichtlich. Das kann man dann auch optisch erkennen, während die Symptomatik bei dem Bauchspeicheldrüsenkrebs also oft gar nicht vorhanden ist und dann auch sehr unspezifisch ist. Also das kann Bauchschmerzen, Appetitverlust, Gewichtsabnahme, Übelkeit oder Völlegefühl sein, aber das ist relativ häufig auch in anderen Zusammenhängen zu finden. Wenn der Tumor zum Beispiel ungünstig liegt und möglicherweise die Gallenwege abdrückt, dann kann es zu einer Gelbsucht kommen, aber eine Gelbsucht heißt auch nicht automatisch, dass das jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Ein Warnsignal kann auch ein neu auftretender Diabetes sein, wobei nicht jeder Diabetes zu einem Pankreaskarzinom führt. Aber wie gesagt, das ist relativ diffus.
Was macht das Pankreaskarzinom biologisch so aggressiv?
Da kommen eigentlich mehrere Dinge zusammen. Auf der einen Seite eine frühe Invasion bzw. Metastasierung. Das heißt, es ist ein Tumor, bei dem Tumorzellen schon sehr früh, also wenn der Tumor noch sehr klein ist, in die Lymphbahnen und ins Blutgefäßsystem gelangen kann. Dann können sich diese Tumorzellen in anderen Organen absiedeln und Metastasen bilden. Zusätzlich haben wir ein sehr hartes Tumorstroma, also das heißt ein Bindegewebsgerüst in diesen Tumoren. Und das kann dazu führen, dass Medikamente sehr schwer Zugang zum Tumor letztlich finden. Es ist irgendwie so eine Art Schutzzone für die Tumorzellen. Und dann gibt es auch noch ein immunsuppressives quasi Mikromilieu, Das heißt, dass der Tumor das lokale Immunsystem umstellt, sodass das Immunsystem selber diese Tumore schlecht angreifen kann.
Warum gibt es, anders als bei Brust- oder Darmkrebs, denn kein standardisiertes Screening?
Also prinzipiell muss man festhalten, dass ein Screening eigentlich nur sinnvoll ist, wenn drei Kriterien zutreffen. Und auf der einen Seite muss eine gewisse Häufigkeit vorhanden sein, weil sonst ist quasi der Kosten-Nutzen-Effekt zu gering. Also bei Brustkrebs oder Darmkrebs oder auch Prostatakrebs haben wir, das sind die häufigsten Tumorarten. Da gibt es sehr, sehr viele Erkrankte und da gibt es auch bildgebende Methoden. Im Falle von Darmkrebs kann man zur Kolonoskopie gehen, wobei sich das Screening-Alter jetzt heruntergesetzt haben aufgrund quasi des immer jünger werdenden Manifestationsalter. Dann braucht man einen sehr zuverlässigen Test natürlich. Also ein zuverlässiger Test heißt, man braucht eine extrem geringe falsch-positiven Rate. Und dann muss diese Früherkennung auch noch nachweislich zu einem besseren Überleben führen. Weil wenn man jetzt den Tumor früh erkennt, aber insgesamt im Gesamtüberleben macht es keinen großen Unterschied, dann ist das aus quasi gesundheitsökonomischen Gründen auch nicht sinnvoll, ein Screening zu machen. Pankreas ist eben relativ selten im Vergleich zu den anderen genannten Tumoren und man muss quasi einen sehr, sehr, sehr spezifischen Test haben, damit man wirklich ein populationsweites Screening hat.
Gibt es Personengruppen, eventuell mit einem familiären Risiko, für die heute schon spezielle Früherkennungsuntersuchungen empfohlen werden?
Also es gibt schon für Hochrisikogruppen Früherkennungsmodalitäten, vor allem wenn es in der Familie eine sehr starke Häufung gibt an Bauchspeicheldrüsenkarzinomen. Es gibt auch bestimmte sogenannte erbliche Tumorsyndrome, die mit einem sehr hohen Pankreaskarzinomrisiko verbunden sind. Das heißt, man hat hier eine Mutation in allen Körperzellen und im Laufe des Lebens entsteht eine zweite Mutation und deshalb haben die ein extrem erhöhtes Risiko an Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber auch anderen Tumoren zu erkranken. Und da gibt es dann tatsächlich Screening-Modalitäten, wo man zum Beispiel MRT macht oder jetzt im Sinne von Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel Ultraschall von innen über den Magen oder Darm, die sogenannte Endosonographie. Also das gibt es für diese Hochrisikogruppen.
Nun wäre es natürlich viel einfacher, anstatt dieser aufwendigen Untersuchungen, wenn es zum Beispiel einen Bluttest geben würde, mit dem sich so ein Tumor nachweisen lassen könnte. Und damit sind wir bei Ihrem Forschungsgebiet, der Liquid Biopsy. Was genau versteht man unter einer Liquid Biopsy und wie unterscheidet sich diese von einer klassischen Gewebebiopsie?
Also eine Liquid Biopsy heißt, dass man aus Körperflüssigkeiten, vornehmlich Blut, aber mittlerweile weiß man, dass das auch im Urin oder im Speichel oder anderen Körperflüssigkeiten möglich ist, Tumorspuren analysieren kann. Das können einerseits kleine Teile des Erbguts sein, also DNA-Abschnitte vom Tumor, die dann quasi die genetischen Veränderungen des Tumors tragen. Es gibt aber auch sogenannte zirkulierende Tumorzellen. Das sind eben genau diese Zellen, die sich vom Tumor absiedeln und dann in quasi anderen Geweben auswachsen können. Aber auch Metabolite, Proteine und dergleichen. Und da versucht man eben quasi diese Tumorsignale nicht invasiv zu analysieren, um damit entweder einen Krebs zu diagnostizieren, zu prognostizieren, also wenn man Tumorsignale in der Zirkulation findet, heißt das immer, dass der Tumor aktiv ist, ist immer mit einer schlechteren Prognose assoziiert oder dass man zum Beispiel auch therapeutische Entscheidungen daraus ableiten kann. Einerseits, indem man die richtige Therapie findet, andererseits aber auch, indem man das Therapieansprechen überwachen kann. Und der Vorteil gegenüber einer Gewebebiopsie ist, dass eine Liquid Biopsy tatsächlich den jetzigen Status des Tumors widerspiegelt. Man kann das gezielt wiederholt analysieren, während bei einer Tumorbiopsie hat man quasi nur einen Snapshot, quasi genau den Augenblick der Biopsie, dann meistens auch nur einen ganz kleinen Teil des Tumors analysiert. Also Liquid Biopsy gibt ein viel breiteres Bild der Erkrankung.
Sie sagen ein breiteres Bild, aber es lösen sich ja wahrscheinlich auch nur bestimmte Zellen ab. Wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel die zirkulierenden Tumorzellen, das wären ja auch nicht alle Zellen, das werden wahrscheinlich nicht alle Zellen repräsentieren können.
Genau, das stimmt. Also gerade bei den zirkulierenden Tumorzellen ist es so, dass wenn man diese analysiert, sind die oft nicht komplett repräsentativ für das Tumorgeschehen. Einerseits lösen sich vielleicht viele Zellen, die dann aber vom Immunsystem erkannt und eliminiert werden. Andererseits haben nicht alle dieser Zellen tatsächlich Metastasierungspotenzial. Also die meisten Zellen verschwinden dann irgendwo. Nicht alle dieser Zellen werden sich letztlich absiedeln. Im Gegensatz zur sogenannten zirkulierenden Tumor-DNA, da haben Studien schon gezeigt, dass die relativ repräsentativ ist für das gesamte Tumorentstehen. Und diese DNA kommt hauptsächlich von absterbenden Tumorzellen, weil wenn der Tumor stark proliferiert, dass es sich stark teilt, dann braucht er Raum, dann können Tumorzellen gleichzeitig zugrunde gehen. Und daher hat man ein viel besseres Bild quasi, was das Gesamtgeschehen betrifft.
Okay, verstehe. Was müsste ein Bluttest oder ein Liquid Biopsy-Test leisten, um als Screening dann geeignet zu sein? Also eben nicht für die Prognose, sondern wirklich für eine Entscheidung, ist da ein Tumor oder nicht. Ist es realistisch, einen Tumor in einem sehr frühen Stadium im Blut zum Beispiel detektieren zu können, nämlich bevor er auch wirklich Beschwerden verursacht?
Also ich habe es vorhin schon erwähnt, in einem Screening-Setting ist das Allerwichtigste wirklich die Spezifität des Tests. Weil wenn man jetzt einen Test hernimmt, zum Beispiel, der eine Spezifität von 99% hat, dann bedeutet das, dass wenn man jetzt 1 Million Österreicherinnen screenen würde, hätte man 10.000 falsch positive Ergebnisse. Und was macht man mit diesen falsch positiven Ergebnissen? Also man muss die ja dann trotzdem mit bildgebenden Methoden abklären. Man muss dann schauen, ist da tatsächlich ein Tumor da? Das macht ganz viel Angst. Psychologisch gesehen ist das ganz schlecht. Also das ist in dem Sinn nicht tragbar. Wenn wir aber eine wesentlich höhere Spezifität haben im Bereich von 99,9%, dann haben wir bei einem 1 Million Personen-Screening nur unter Anführungszeichen 1.000 Positive. Auf der anderen Seite, wenn wir das Pankreaskarzinom hernehmen, dann haben wir, wenn wir 1 Million Menschen screenen, dann auch nur tatsächlich 200 positive Fälle. Also das ist dann wirklich dieser Kosten und Nutzen. Auf die Frage, kann man das überhaupt? Ja, man kann es. Es gibt sogenannte Multi-Cancer Early Detection Tests, die jetzt nicht spezifisch auf Pankreaskarzinom abzielen, sondern quasi auf ein breites Spektrum an Tumoren, wo man schon Stadium 1 Tumore damit detektieren kann. Aber da fehlt es einfach noch an Spezifität, aber teilweise auch an Sensitivität, weil diese kleinen, sehr frühen Tumore, die setzen sehr wenig Tumorsignal frei. Also im Vergleich zur Spezifität ist natürlich auch die Sensitivität wichtig, dass man dann dieses eine Tumorfragment im Hintergrund von Millionen von normalen Fragmenten herauslesen und identifizieren kann.
Sie forschen an der MedUni Graz zu diesem Thema. Wie weit ist die Forschung aktuell auf dem Gebiet und woran forschen Sie mit Ihrem Team genau?
Also wir haben uns hauptsächlich eben auf diese zirkulierende Tumor-DNA, also auf diese kleinen Erbgutfragmente des Tumors fokussiert. Und in fortgeschrittenen Stadien sind wir da auch schon sehr weit. Also diese Technologie wird tatsächlich schon eingesetzt, um bestimmte therapierbare Ziele bei fortgeschrittenen Patienten zu identifizieren. Das heißt, wir charakterisieren den Tumor aus dem Blut. Wenn Gewebe vorhanden ist, versucht man natürlich auch immer, das Gewebe zu analysieren und schauen dann, welche Veränderungen in dem Tumor gezielt mit spezifischen Therapien angegriffen werden können. Wo wir jetzt auch sehr viel Arbeit hineinstecken, ist die sogenannte Erkennung von minimaler Resterkrankung nach einer kurativen Operation. Also wenn der Tumor noch sehr klein ist, im Stadium 1 oder 2, kann man den Tumor operieren. Und dann würde man nach der Operation eine Liquid Biopsy machen. Und wenn man dann hinterher noch Tumorsignale identifizieren kann, brauchen diese Patienten und Patientinnen unbedingt eine zusätzliche sogenannte adjuvante Therapie, weil sonst der Tumor zurückkommt. Und in diesem Setting kann man einerseits eben eskalieren, zusätzliche Therapie verabreichen und damit versuchen zu verhindern, dass der Tumor wiederkommt. Auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, diese Patienten, die kein hohes Rezidivrisiko haben, quasi von der Therapie oder ihnen die Therapie zu ersparen, weil das hat meistens Nebenwirkungen und so kann man die Patienten und Patientinnen wirklich besser stratifizieren. Und im Sinne des Screenings arbeiten wir als Teil eines von der EU geförderten Projektes, das heißt PunkAid, eben auch an Modalitäten zur Früherkennung von jetzt spezifisch Pankreaskarzinomen. Also das ist ein sehr großes europäisches Forschungsnetzwerk, wo unterschiedliche Strategien zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs angewandt werden, mit dem Ziel eben jetzt die zuvor genannten Liquid Biopsy Analyse, also auf zellulärer Ebene, auf Proteinebene, auf DNA-Ebene, diese miteinander zu vergleichen, mit künstlichen Intelligenzalgorithmen zu kombinieren und dann eben versuchen, für Hochrisikopatienten primär einmal solche Früherkennungs- oder Screening-Modalitäten zu entwickeln.
Wie weit würden Sie sagen, sind Sie da schon? Wie lange wird das noch dauern, bis das in der klinischen Praxis angekommen ist?
Also es gibt ja in Europa schon einige Studien zu Liquid Biopsy-basierter Früherkennung. Also in Großbritannien läuft da ein sehr großes Projekt mit einem sogenannten eben diesen Multicancer-Früherkennungstest. Bis es tatsächlich jetzt klinisch angewandt wird. Und die Vision wäre schon, wenn man zur gesunden Untersuchung geht, macht man einen Bluttest und dann hat man quasi die Information, ob man einen Tumor hat oder nicht. Wäre super, wenn das irgendwann funktionieren kann, aber man muss eben wirklich schauen, dass diese Tests valide sind, dass man eben nicht zu viele Falschpositive hat. Man muss das natürlich auch hinsichtlich der Kosten für das Gesundheitssystem hinterfragen, wenn das jetzt eine Privatleistung wäre, hätten wir wieder eine Zweiklassengesellschaft, bis ein Gesundheitssystem sowas übernehmen würde, braucht man wirklich, wirklich valide Taten. Und wie ich es vorher auch schon erwähnt habe, man muss auch zeigen, dass sich dadurch das Gesamtüberleben, die Lebensqualität der Patienten und Patientinnen verbessert, dass man auch keine Überdiagnostik macht. In vielen Fällen hat man vielleicht Läsionen oder kleine Tumore, die eigentlich niemals entarten, niemals bösartig werden. Wenn man diese auch mit diesen Tests detektieren könnte, dann tut man ja quasi den Personen und den Betroffenen wiederum keinen Gefallen, sondern bringt sie zu irgendwelchen invasiven Operationen, die eigentlich gar nicht notwendig wären. Also aus meiner Sicht wird sicher noch einige Jahre dauern, bis wir das im Rahmen eines Screenings, eines populationsweiten Screenings einsetzen können, aber ich hoffe doch, dass das irgendwann nochmal möglich sein wird.
Kommen wir nochmal zurück zum Pankreaskarzinom. Sind Sie optimistisch, dass sich die Diagnostik und damit auch die Prognose dieser Tumorart in den nächsten Jahren maßgeblich verändert?
Also hoffentlich ja, weil es eben auch beim Pankreaskarzinom sehr, sehr wichtig wäre, diese Tumore sehr, sehr früh zu erkennen. Und früh heißt hier wirklich sehr früh. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, die metastasieren in einem sehr frühen Stadium. Das heißt, kann sein, dass selbst die Erkennung eines Stadium-2-Tumors oder eines Stadium-1-Tumors nicht früh genug ist, um tatsächlich eine Heilung herbeizuführen. Andererseits, man sieht aber schon, dass eben gerade bei dieser Hochrisikoüberwachung diese Tumore häufiger in frühen Stadien gefunden werden können, wo die noch operabel sind. Zusätzlich tut sich auch therapeutisch einiges, also die Chirurgie verbessert sich, die Chemotherapie zusätzlich mit personalisierten Behandlungsstrategien und mit molekularen Profilen sind mittlerweile deutlich besser aufeinander abgestimmt. Und ich glaube schon, dass sich insgesamt die Prognose verbessert hat und noch weiter verbessern wird. Allerdings im Vergleich zu anderen Tumoren, wie bei der Lunge, wo es ein riesengroßes Spektrum an sogenannten zielgerichteten Therapien gibt, ist das Pankreaskarzinom einfach agenetisch ein schwieriger Tumor. Man hat zwar bestimmte Mutationen, die in fast allen Pankreaskarzinomen vorkommen, aber diese kann man noch nicht so therapeutisch ausnutzen, wie das bei anderen Tumortypen der Fall ist. Und da muss auch quasi die Pharmaindustrie daran arbeiten, auch bessere Therapien und effektivere Therapien zu entwickeln. Aber auch da bin ich eigentlich positiv gestimmt, dass das in den nächsten Jahren passieren wird.
Bauchspeicheldrüsenkrebs bleibt derzeit eine der größten Herausforderungen in der Onkologie. Doch neue Ansätze wie die Liquid Biopsy könnten die Früherkennung grundlegend verändern. Vielen Dank, Frau Professor Heitzer, für das Gespräch.
Danke auch.
Das war der Hörgang Med-Uni Graz. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med-Uni Graz.